Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder einen schönen guten Abend und willkommen hier bei den Two Cray Nights. Heute leider nur mit einem Kapitel, nämlich dem Kapitel 4 von Fulcrum. Da ich nicht zum Lesen gekommen bin, Asche auf mein Haupt, ich bin heute schuld. Aber der Thomas hat das auch gerade eben erst erfahren und dann machen wir nächste Woche einfach 3 Kapitel und dann gleicht sich das wieder aus. Und von mir mit der Frage, ob das auch für ihn in Ordnung ist, begrüße ich den Thomas. Guten Abend, Thomas.
Guten Abend, Kai. Natürlich ist das in Ordnung. Ich habe es ja geschafft, 2 zu lesen, zumindest für heute. Jetzt muss ich es dann nur noch schaffen, die 2, die dann nächste Woche dazukommen, auch zu lesen. Aber dann kriegen wir das hin, klar.
Hast du schon ein bisschen Vorsprung.
Jawohl. Und ich glaube, so langsam wird es auch spannend. Ja, also ich glaube, im aktuellen Kapitel, ja, geht so, aber im nächsten passiert schon ein bisschen mehr und da ist auf jeden Fall interessant weiterzulesen, vorausgesetzt, unser lieber Autor springt nicht schon wieder.
Also wir sind jetzt im vorletzten Kapitel von Teil 1.
Ah, okay.
Und dann kommt halt das Kapitel 5, das du ja schon gelesen hast. Und dann geht's eigentlich schon in den Teil 2.
Was ja dafür sprechen würde, dass dann wieder was ganz anderes kommt.
Kann sein.
Ach Mann.
Okay. Aber wissen wir nicht, die anderen Teile machen ja auch normalerweise relativ reibungslos.
Ja.
Sind hier auch in dem Kapitel so ein paar Andeutungen, wie es danach weitergehen könnte. Ja. Mhm. Also schauen wir mal. Du hast ja schon weitergelesen, vielleicht weißt du es ja sogar schon, aber fangen wir mal an. Wir sind in Kapitel 4 und der Feldzug geht ganz gut voran. Es wird so Atoll für Atoll wird eingenommen. Und während jedes Atoll sofort zu einer Basis umgebaut wird, ziehen die Truppen dann schon weiter zur nächsten Schlacht. Da ist ein Wort bzw. eine Bezeichnung vorgekommen, die ich versucht habe zu googeln. Ich bin aber auf keine Erkenntnis gekommen.
Lass mich raten. Aschitische Palatini.
Richtig.
Ich habe lange überlegt, aber das sind die 0815 Menschen von diesem komischen General, der es gewagt hat, gegen Fulcrum was zu sagen. Als der vorgestellt wurde, hieß es nämlich, dass er und seine Truppen, und da kam der Begriff auch einmal vor, diese aschitischen Palatini, quasi so, was sie die Nachhut bilden und das Ganze dann auch sichern. Dazu passt das eigentlich.
Ich habe gewusst, ich habe das schon mal irgendwo gelesen, aber ich konnte es nicht mehr einordnen.
Wir hatten es, glaube ich, ist nicht genannt das letzte Mal.
Nee, wir hatten es nicht gesagt. Irgendwo habe ich es gelesen. Mhm. Normalerweise ist es bei sowas ja so, dass du es halt eingibst, ne, und dann zumindest, man kommt das Lexikanum hoch, das dann sagt, das ist ein Warhammer 40k Begriff.
Stimmt.
Aber diesmal kam gar nichts. Einfach nichts.
Mhm.
Nur irgendwelche Verbesserungsvorschläge von Google, weil es gedacht hat, es ist ein Schreibfehler drin.
Ja, stimmt. Wie hieß der nochmal, dieser General?
General Feldmarschall Fail.
Mhm. Thaddäus.
Nicht Fail wie falsch, sondern, oder Fail wie Fehlschlag, sondern F-A-Y-L-E.
Ja. Wenn man nach dem sucht, findet man im Lexikanum Commanding the Archite Palatin an der Folge.
Aha. Genau. Jeder erbeutet Laer-Körper wird zu den Apothekarii gebracht, also oben aufs Schlachtschiff. So dass die Genetik studieren können, weil die halt so vielfältig ist und das halt sehr interessant ist, das dann zu studieren und daraus zu lernen und nicht nur zu lernen, wie man die am besten umbringt. Denn wir erinnern uns, Tarwitz, der ja irgendwann mal bei Beil im Geheimlabor war und dort diese Astartes in den Aufbewahrungsbehältern gesehen hat, die zum Teil auch grotesk missgestaltet waren, unter anderem auch mit Facettenaugen. Und da hat der Fabius wohl so ein bisschen mit Laer-Genetik experimentiert.
Also an Fabius habe ich auch gedacht, aber an diese Facettenaugen hatte ich beim Lesen nicht dran gedacht. Ich fand es aber ein bisschen ekelhaft zu lesen, dass das, was da hochgebracht und seziert wird, sowohl tot als auch lebendig sein kann. Steht da. Das Ja, natürlich im Krieg, ja, aber ich stelle mir den Fabius dann vor, wie er sich das, naja, wie er seine Arbeit macht, sagen wir es mal so.
Ja gut, er wird ja dann nachher auch noch beschrieben, ne? Das ist ja, ja, kommen wir dann gleich zu.
Genau.
Da wird noch ein bisschen erwähnt, dass mit jedem Sieg mehr Kunstwerke, Gedichte und Statuen geschaffen werden und dass die ganzen Schiffe mittlerweile voller Kunst hängen, die erzeugt wurde, um quasi dem Sieg zu huldigen und der Perfektion zu huldigen. Und die Bäcker, also man munkelt wohl, dass die Bäcker in einer Oper für den künftigen Sieg arbeitet. Also die Memoratoren haben gut zu tun.
Ja, das auf jeden Fall. Es wird dann auch beschrieben, welcher Captain so ein bisschen welche Aufgabe bekommen hat und das oder wie das dann in Kunst dargestellt wird. Ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen müssen. Das Einzige, was ich spannend fand, war, dass der Julius wohl ein Muster in den Bewegungen dieser Atolle erkannt hat. Ich wusste gar nicht, dass sie sich bewegen bis zu dem Zeitpunkt.
Nö, das hat er auch nicht so wirklich erwähnt.
Okay, gut, dann.
Es ist so, dass, genau, also es wird noch erwähnt, dass der Julius unter dem Kommando von dem Lord Commander Vespasian kämpft, was ja eigentlich Eidolon zugestanden hätte, weil der also einen höheren Rang hat. Und da habe ich mich daran erinnert, dass du das letzte Mal gesagt hast, er wäre der erste Lord Commander, wo ich dann gemeint habe, die sind gleichberechtigt, was da auch so stand. Aber jetzt steht da, dass er dann wohl doch ein höherer Lord Commander ist als der Vespasian. Und genau, und dann werden auch so verschiedene Kampfschauplätze noch aufgemacht. Das fand ich ganz cool, dass wir einen Unterwasserkampfschauplatz haben und dass da irgendwie so ein Schlachtkreuzer über der Wasseroberfläche hängt und mit Torpedos schießt. Also die Schiffe, die da im Orbit rumhängen, können dann wohl auch in die Atmosphäre rein. Das wusste ich bis jetzt auch nicht. Und dann haben wir, oder vielleicht sind es auch irgendwie wirklich Schiffe, die einfach nur schweben.
Also ja, das wird passen, genau.
Wasserschiffe meine ich jetzt, nicht Raumschiffe. Und dann haben wir noch Orbitalplattformen, die sie noch entdeckt haben von den Laer und die sind dann auch noch irgendwie am Erobern. Also es gibt da verschiedenste Kampfschauplätze, das fand ich ganz cool. Und genau, dann kommt das mit den Bewegungen dieser Atolle, weil alle Atolle ein einziges Atoll umkreisen. Also so ein Zentralatoll ist nicht besonders groß, nicht besonders auffällig und ist aber wohl so ein religiöses Zentrum, zumindest habe ich das so verstanden.
Ja, also sie vermuten erst, dass das der Regierungssitz ist, weil Zentrum und von da aus hat alles gesteuert. Aber Fulcrim korrigiert die dann und sagt, das ist ein Ort des Glaubens, also wie du sagst, ein religiöses Zentrum. Und damit endet dieser Abschnitt. Also bei den Schauplätzen, die du genannt hast, fand ich einen auch sehr spannend, nämlich eine Stadt unter Wasser, die auch der Demeter in dem Fall in angeblich 6 Stunden komplett eingenommen hat. Fand ich sehr spannend, weil unter Wasser zu kämpfen ist garantiert nicht angenehm.
Ich weiß halt nicht, ob die durch ihre Rüstungen, ob denen das einfach nicht egal ist, wo sie kämpfen.
Ja, also Atemprobleme haben sie garantiert keine, weil da immer wieder beschrieben wird, dass sie Sauerstoff bekommen. Aber unter Wasser ist ja eine ganz andere Schwerkraft und das stelle ich mir anstrengend vor.
Recht langsamer, ja.
Also
aber vielleicht sind diese Servorüstungen ja dann auch irgendwie noch muskelverstärkt, dass sie sich da unten auch noch ganz normal bewegen können.
Ja, das stimmt. Das kann gut sein. Ja, na gut. Aber es ist dunkel und kalt. Wie auch immer sie das kalt merken, weil sie sind ja in der Rüstung, aber egal.
Genau, und dann, ja, dann kommen wir ins Labor.
Genau, du hast den Fabius ja eben genannt. Der ist gerade am Werkeln an 2 toten Laer. Der eine ganz frisch, der andere frisch aufgetaut.
Und der ist da bei diese Sezieren und die Organe, um den Seziertisch aufzustellen.
Und ich habe gar nicht verstanden, warum man das macht. Also klar, um zu schauen, was da so drin ist, aber was dann danach beschrieben wird, da auf die Idee bin ich jetzt dann, also wäre ich nicht gekommen.
Ja, aber er ist halt, er mag das halt, ne? Der findet das schön und dann stellt er sich das dahin.
Genau.
Anderem pflücken Blumen, er pflückt Organe.
Und dann kriegt er irgendeinen Geistesblitz und eine Erkenntnis, die er unbedingt Fulcrim mitteilen will, der nach 3 Wochen Dauerkampf irgendwie so leicht genervt ist, aber trotzdem kommt. Und dann erzählt Fabius ihm von seiner Erkenntnis.
Vielleicht noch ganz kurz an der Stelle, der Fabius hat ja seine Rüstung in den Schrank gelassen und hat so eine Metzger-Gummischürze an.
Also du hast ja auch einen Metzger vorgestellt, okay.
Das fand ich erwähnenswert.
Ja, ich habe beim Lesen so das Klacken der Gummihandschuhe gehört.
Quasi. Ja, so Fnack, Fnack. Genau, also Fulcrum ist ein bisschen unentspannt, ne? Aber der Fabius ist ganz aufgeregt, weil er eine faszinierende Entdeckung gemacht hat. Denn die Laer haben innere Organe, die perfekt an die Zwecke der Gesellschaft angepasst wurden. Also die kommen auf die Welt und dann werden diese Organe verändert, also schnelle Heilung für Krieger, Kundschafter, Diplomaten, also sind Sprachzentren werden dann dort ausgebildet oder vielleicht größere Augen und Schnelligkeit, also das findet er alles ganz toll. Und jetzt wirft der Fabius ganz vorsichtig die These in den Raum, dass der Imperator zwar natürlich Perfektion an der Entstehung der Astartes vollbracht hat, aber was, wenn das nur der erste Schritt wäre und sie mit der Veränderung ihrer Körper noch perfekter werden könnten?
Und Fulcrum, der ja eh schlecht gelaunt ist, sagt dann, allein für den Vorschlag könnte ich dich jetzt schon umbringen. Und wir sind doch perfekt. Und Fabius stellt das dann in einem Anfall von überflüssigem Mut in Frage und fängt dann irgendwie an mit einem Unfall schon bei der Geburt der Legion, von dem wir immer noch nicht wissen, was das gewesen sein soll. Aber er sagt, da wurden sie ja schon fast ausgelöscht. Und was ist, wenn das gar kein Unfall war? Sondern wenn das auf eine Unvollkommenheit zurückzuführen ist. Ich habe nicht verstanden, was er damit sagen will.
Ich auch nicht. Vor allem hat er ja nochmal sowas wie schwache Gensaat oder so irgendwas halt noch als Formulierung benutzt. Wo ich mir gedacht habe, ja, man kann den Bogen auch überspannen, ne? Aber.
Ja, aber tatsächlich bleibt er am Leben, ne? Also Fulcrum ist irgendwie weiterhin zornig und sagt, du musst mich jetzt nicht daran erinnern, was passiert ist. Ich war ja dabei, ich habe es ja wieder mit aufgebaut. Und dann erinnert er sich daran, dass der Imperator ihm wohl gesagt hat, es ist wohl am besten, wenn man früh im Leben die Schande des Versagens erfährt, weil dann kann man wieder viel besser wieder Phönix aus der Asche auferstehen. Da dachte ich, ja, okay, so kriegen wir aus dem Bogen wieder zum Phönix, alles gut. Aber so hat er es dann halt beschrieben. Und dann schickt er seine Phönix-Gardisten raus und will mit Fabius unter vier Augen sprechen.
Weil der Fabius hat ihn dann doch schon so beeinflusst, dass der Fulcrum halt sagt, er will halt die Perfektion und der Imperator verlangt Perfektion. Und somit gibt er Fabius genau das, was er will, nämlich die Erlaubnis, an der Gensaat rumzudoktern. Also rumzudoktern, rumzufuschen, also quasi Astartes in Glastanks mit Facettenaugen. Oder Eidolons mit komischen Stimmen.
Ja, da bin ich mal gespannt, wie das erklärt wird. Weil dafür muss man ja auch einen Ursprung finden. Ich dachte bisher, es wäre hier auf dem Planeten. Das wird nämlich auch passen. Mal gucken. So weit sind wir noch nicht. Also er umschreibt das Ganze, tu, was getan werden muss. Obwohl Fabius ja sagt, ja du, das, ich bin sehr sicher, dass das funktionieren könnte. Also er sagt nicht, dass er das auf jeden Fall hinbekommt. Deshalb wundert es mich so ein bisschen, dass der Fulcrum trotzdem zustimmt.
Na ja, gut, weil der Fabius so enthusiastisch ist und weil die haben das ja schon mal geschafft, ne? Also da liegt ja quasi das Ergebnis schon vor ihm und dann schafft er das bestimmt auch.
Das stimmt. Spannend fand ich auch, die sind genetisch und chemisch verändert. Dann muss er erstmal noch ein paar Chemikalien zusammensuchen. Das passt tatsächlich zu den Modellen, die ich habe aus dieser Kampfpatrouille. Da sind nämlich einige dabei, die haben so Tanks auf dem Rücken, wie so übergroße Reagenzgläser mit Schläuchen, die dann in den Brustkorb gehen.
Das Modell von Fabius selbst hat ja auch so, ich glaube, sogar so eine Giftspritze. Ich meine, sein Angriff ist doch, glaube ich, auch irgendwas mit einer Giftspritze, oder?
Ja.
Ja. Dann springen wir von da schon wieder weg.
Ganz woanders hin.
Kommen in die Heliopolis und da sind aktuell anwesend der Solomon Demeter, der Julius Caesaron, der Marius Vairosian und noch andere Captains der Legion und die nennen sich die Bruderschaft des Phönix. Die sprechen über ihre Verluste im Kampf und allen sieht man den Stress der Säuberung an, also unten auf Planeten. Es gibt da gar nicht so viel zu erzählen, außer du hast noch was zu ergänzen, bis der Fulcrum ankommt. Die sind alle dabei, sich gegenseitig aufzuziehen und so grobe Späße zu machen und über ihre Egos zu sprechen. Und der Fulcrum begrüßt sie als Brüder des Phönix und dann endet der Abschnitt an der Stelle eigentlich auch schon wieder.
Ja, ich habe noch eine Sache, eigentlich zwei Sachen ergänzt. Also ja, die streiten so ein bisschen. Dabei nimmt der Solomon anscheinend die Rolle von einem Zyniker ein. Oder er hat eine sehr derbe Ironie und will damit so seinen Stress überspielen. Und der Marius kann gar nicht damit umgehen. Der findet es nämlich nicht witzig. Und die kriegen sich halt in die Haare, was sich aber relativ schnell nochmal legt. Spätestens eben als Fulcrum eintritt. Was aber vorher noch erwähnt wird, wie du gesagt hast, die erleben Verluste. Und dann wird aufgezählt, wer hat wie viel verloren. 11, 7, 8. Was man, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, jetzt nicht so irre viel Verluste für einen Krieg sind. Aber, ja, keine Ahnung, vielleicht machst du dir summig, ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall erwähnt, dass auch Anführer ersetzt werden müssen, was dazu führt, dass es zwei neue Captains gibt, die jetzt auch neu in diese Bruderschaft eingeführt werden. Und tatsächlich habe ich schon vermutet, wer das ist, was dann auch gleich beschrieben wird.
Echt? Nein, ich nicht. Mich hat's überrascht. Dann kommen wir zur Becca. Und die ist ein bisschen angefressen. Das heißt ein bisschen angefressen. Die ist sehr angefressen, weil die ja vom Ostian einen Korb kassiert hat. Und das ist ja gar nicht gewohnt, ne? Und die wollte ihn ja auch erstmal nur haben, weil er jung ist, ne? Und der ist ja nicht sonderlich attraktiv, aber er ist unschuldig. Und es bereitet ihr Vergnügen, diese Unschuld zu zerstören. Das wollte sie eigentlich machen.
War dann wohl nix, ne?
Nee. Hat sich dann relativ schnell erledigt. Also die spielt sogar jetzt mit dem Gedanken, dem Ostian heimzuzahlen und keine Ahnung, auf welche Art und Weise, ne? Aber sie ist halt ziemlich frustriert und eitel dazu, ne? Also vielleicht eine ziemlich gefährliche Mischung. Und sie ist auch noch aus anderen Gründen frustriert, weil sie für Fulcrum eigentlich noch so eine triumphale Symphonie komponieren soll, aber bisher nichts zu Papier gebracht hat, aber naja, die schöne Welt, die sich da unter ihr dreht, vielleicht inspiriert die sie noch zu etwas, was Großes zu komponieren, aber das erfahren wir hier schon gar nicht mehr.
Also es wird auch so ein bisschen beschrieben, dass sie wohl schon alles erlebt hat, vor allem auf Terra, so an Vergnügen, sowohl physisch als auch psychisch, was man sich für Geld kaufen kann. Und sie ist es eigentlich gewohnt, dass sie jeden Mann und jede Frau bekommt, den sie haben will oder die sie haben will. Und auch deshalb ist sie wohl so frustriert, dass das mit dem Ostian so nicht funktioniert hat. Und was ich auch spannend fand, es wird beschrieben, dass sie wohl operativ verjüngt ist. Mit so einem Nachhall von, und noch sieht man das nicht so richtig. Dann frage ich mich halt, wie alt ist die?
Keine Ahnung. Wird nicht erwähnt, ne?
Genau. Vielleicht erfahren wir das noch und auch, wie sie dann aussehen könnte. Aufgrund des Alters, wer weiß.
Meinst du, dass das irgendwann nachlässt?
Ja, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, ob sie was ersetzt haben oder ob das so ein Botox-Ersatz ist, der irgendwann aufgefrischt werden muss wieder oder sowas, keine Ahnung.
Sehr schön lustig, wenn einfach dann die Haut runterschlabbert.
Wir wissen ja schon, auf was das Ganze hinausläuft. Und ich finde, sie wird so ein bisschen beschrieben, als wäre sie so der Prototyp, der anfällig ist für das, worauf es hinausläuft.
Wenn sie die ist, die ich vermute, dass sie ist, dann gebe ich dir an der Stelle schon mal recht.
Gut. Da hatte ich ja bewusst nicht gelesen, aber du weißt ja schon, wer hat sich. Gut.
Das wird noch heftig.
Okay.
Dann kommen wir zurück zur Bruderschaft. Ich habe ja schon vermutet, dass was jetzt hier erwähnt wird, dass diese Bruderschaft eine Anlehnung an die Loge der Luna Wolves ist. Denn der Solomon, der hat das drüben bei den Luna Wolves schon kennengelernt, ne, und die waren da auch in dieser Loge drin, fanden das ganz toll und daraufhin haben sie auch diese Bruderschaft da gegründet. Ist aber eher so ein exklusiverer Club als das bei den Luna Wolves ist, denn da dürfen nur Krieger hohen Ranges rein. Und Im Gegensatz zu den Luna Wolves, beziehungsweise zu den anderen Logen, ist es hier wohl auch so, dass der Fulcrum die Loge halt kennt, weil er hat ja zum Treffen eingeladen.
Genau, der macht da aktiv mit. Nur das, was du gerade vorher beschrieben hast, also dass da jetzt nur Angesehene oder Krieger höheren Ranges ran dürfen, das widerspricht doch komplett der Idee der Logen. Oder?
Das ist doch egal, der Solomon fand das cool. Ja, und dann haben sie es halt Emperor's Children-like gepimpt.
Ja, genau. Wir sind alle gleich, aber nur die Guten. So nach dem Motto.
Manche sind gleicher.
Genau. Ja, das passt wunderbar zusammen. Die Bruderschaft des Phönix, genau. Tatsächlich wird ja auch der Targos noch genannt als der Logenleiter der Luna Wolves.
Mhm.
Aber wird nicht näher drauf angegangen. Vielleicht hat er das nur so getroppt, dass man einen bekannten Namen wieder sieht.
Ja, es wird ja, diese Theatralik wird ja noch beschrieben mit der Kapuze über dem Kopf und dann wissen sie nicht, wo sie hingeführt werden und.
Mhm. Genau, nicht wie hier, ne? Die sitzen alle in einem glitzernden Raum. Das, nee.
Alle Logen treffen sich irgendwo in einem verstaubten Keller, wo das Wasserrohr leckt, ne? Und die sitzen oben in den prächtigen Hallen.
Ja. Idee gut gefunden, aber nicht verstanden. Naja. Aber wie du schon sagst, Fulcrum macht mit und der kommt dann jetzt auch rein und fängt an zu, ich hätte fast gesagt, fängt an zu präsentieren, er fängt an zu reden. Wie das die Primarchen anscheinend alle irgendwie machen. Also sind wieder alle gebannt und oh toll, der Papa ist da, himmeln ihn an. Ich glaube, der könnte auch in die Ecke gehen und sich irgendwas um irgendwas erleichtern. Die fänden es toll. Es ist irgendwie bei allen Primarchen gleich.
Der fängt es an zu erzählen und sagt, dass die Laerias fast besiegt sind und dass er selbst den Angriff auf die letzte Bastion anführen wird. Und ich kürze es an der Stelle mal ab, nach den üblichen Ehrenbekundungen und dass sie ja die Tollsten sind, weil sie den Adler des Imperators tragen dürfen, bla bla. Werden dann die neuen Mitglieder in die Bruderschaft aufgenommen, die jene ersetzen, die im Kampf gefallen sind.
Tja. Und das wird aus der Perspektive von Solomon beschrieben. Der sieht das, wie Fulcrum hinter die beiden geht und erkennt in dem einen direkt den geborenen Krieger. Und der andere, der fühlt sich wohl ein bisschen unwohl, weil jetzt Aufmerksamkeit auf ihm liegt. Und da erkennt er dann, dass aus dem wohl eh nie was wird.
Und ja, der wird nie was Großes
von. Genau. Fand ich ein bisschen komisch an der Stelle. Aber Solomon hat anscheinend so Sinneseindrücke. Und dann werden die beiden tatsächlich vorgestellt und der geborene Krieger ist natürlich Lucius. Und der es zu nichts bringen wird oder nichts Besonderes bringen wird, ist unser Saul Tarwitz.
Genau, weil der Solomon erkennt ja auch viel von sich im Lucius, ne?
Genau.
Das ist hoffentlich eher bedenklich, nicht zu viel, aber.
Genau. Ja.
Ja, bisher war er mir ganz sympathisch, das ändert sich gerade irgendwie.
Ja, also Sympathie bei Emperor's Children finde ich gar nicht so einfach, weil die alle, oder naja, Tarwitz eigentlich nicht, aber alle anderen sind echt überheblich und Fulcrum ist ja eigentlich so der Schlimmste. Wir haben die Analogie das letzte Mal schon gezogen. Das wird nicht besser.
Der Hinweis, dass der Tarwitz ja nie etwas Großes oder Besonderes vollbringen wird, ist eher so ein Appell an unser Königswissen, denn wir wissen sehr wohl, dass Tarwitz noch eine sehr wichtige Rolle zu spielen hat.
Mhm.
Also vor seinem eigenen Ende. Ja.
Ja.
Und darauf basiert das ganze letzte Buch, das wir gelesen haben. Also von daher.
So ganz unwichtig ist er dann doch nicht. Ne?
Genau. Ja. Der Fulcrum verkündet dann jetzt auch noch das, was nach der Konformität bei den Laer geschehen wird. Also, weiß nicht, ob man das noch Konformität nennen kann oder wirklich Auslöschung, weil das ist ja das, was sie da unten gerade machen. Und Sie werden wohl mit den Iron Hands und dem Ferrus Manus, also der Bruder von Fulcrum, der ihm am nächsten steht.
Ich habe das auch
mal wieder auszupacken.
Genau, gelb markiert. Schon wieder ein Bruder, der nächste zu dem anderen ist.
Also, dem werden sie beistehen. Das wusste ich nicht. War das Ding mit den Orks?
Ich habe keine Ahnung. Also, es steht ja da in diesem Perdus, in der Perdus- oder Perdus-Anomalie. Ich konnte das aber nicht zuordnen.
Ich auch nicht. Ich habe mich nur daran erinnert, dass sie mit den Iron Hands irgendwie unterwegs waren. Und ich meinte mich zu erinnern, dass halt diese Begegnung mit den Orks, was wir ja hatten, bevor sie ja dann abgezogen sind. Wo sind sie denn so hin? Sind sie abgezogen? Nach Istvan, oder?
Ja, was mir aber hier grundsätzlich noch fehlt, ist Bart.
Ja, da kommen wir gleich zu. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das war, weil ich weiß auch nicht, ob Mord und das andere irgendwie parallel gelaufen ist. Also, keine Ahnung. Also irgendwie sind sie mit den Iron Hands unterwegs, weil ist ja an der Stelle ganz wichtig zu erwähnen, weil Fulcrum sollte ja auch den Ferrus Manus ja auch überzeugen, zu Horus zu stoßen. Also bevor das Ganze auf Istvan 3 losging, was ja irgendwie in die Buchse gegangen ist.
Genau, und da ist halt mein Knick im Kopf. Weil zwischen Mord und der Idee, dass Horus Fulcrum zu Ferrus Manus schickt, da liegt für mich schon ein relativ großer Zeitraum. Deshalb kann ich das, wo wir gerade sind, zeitlich nicht richtig einordnen.
Ja, mir geht's ähnlich. Deshalb bin ich auf die Idee mit den Orks gekommen, aber das war eigentlich auch viel später. Weiß auch nicht, es passt nicht. Aber so weit auseinander, wie du es gerade vermutest, ist es bei mir im Kopf nicht.
Okay.
Aber naja, aber wie gesagt, Mord fehlt noch. Und da kommen wir auch noch dazu. Weil der Eidolon blafft den Fulcrum jetzt noch so doof von der Seite an. Er soll doch bitte alles erzählen, was den Primarchen schon so eher aus der Fassung bringt, weil diese Respektlosigkeit und diesen Bruch des Protokolls kann er ja gar nicht leiden. Aber dann erzählt er halt und es geht halt darum, dass Eidolon auf der Stolzes Herz, also ein anderes Schiff, mit dem Tavet und dem Lucius zum Satyr Lanxus-Gürtel fliegen soll, um dort zu verhindern, dass ihnen die Konformität durch die Finger rinnt, also dass dort quasi nochmal irgendwie eine Eigenständigkeit erreicht wird. Und das ist wohl ein Befehl des Kriegsherrn. Ja? Und dann gibt es Essen und Trinken und sie feiern den noch nicht erzielten Sieg über die Laia. Und da habe ich mir gedacht, dass das dann das sein könnte, wo sie dann an Mord vorbeikommen. Oder das dann im Endeffekt halt zu Mord hinführt.
Also das Schiff passt auf jeden Fall, weil bei Mord war das stolze Herz.
Genau. Und da sind sie dann anscheinend jetzt, da biegen sie es wohl gerade dann hin ab.
Ja, okay. Dass sie quasi auf dem Weg diesen Hilferuf bekommen und natürlich die Chance sehen, wir sind die Ersten, wir helfen direkt.
Ach, stimmt, das war ja ein Hilferuf von den Blood Angels, ne?
Genau, ja. Deshalb nicht geplant. Also ich dachte zuerst, dieser Satyr-Lanxus-Gürtel wäre Mord, aber kann nicht sein, weil das war ja nicht geplant.
Genau.
Passt zusammen. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass Eidolon ziemlich angesäuert ist, weil er wollte ja eigentlich mit der Flotte zu Ferrus Manus fliegen, weil sie ja erst nach der Auslöschung dorthin fliegen. Genau, aber die Ehre bekommt ja der andere Captain oder Commander oder was auch immer sie sind vom Rang.
Genau. No. Zumal ja der andere Lord Commander ja jetzt schon den Angriff unten führen durfte, weil er sich das Recht ja auf dem letzten Planeten erkämpft hat, wo sie die Konformität brachten, also die 28-2. Und deswegen darf er den Angriff führen und nicht Eidolon, der ja eigentlich im Rang höher steht. Und jetzt muss er dann halt auch noch was anderes machen und darf halt nicht mit zu Ferrus Manus.
Und kriegt dann auch die zwei Newbies mit.
Ja, unmöglich.
Ja, Katastrophe.
Wird aber auch erklären, warum er auf Mord so angepisst ist.
Das stimmt. Das ist eine gute Erklärung. Auf der anderen Seite, die sind ja nicht in den Rang eines Captains erhoben worden, weil sie gerade erst Astartes geworden sind. Also Erfahrungen müssen die ja schon gesammelt haben, oder?
Ja, stimmt schon.
Nee.
Es fügt sich ein Bild zusammen.
Genau. zu langsam. Ich bin immer noch verwirrt aufgrund einiger Namen und jetzt sind ja neue Systemnamen dazugekommen, aber es wird langsam wieder, ja.
Ja. Aber das mit dem Systemnamen, also ich könnte mir vorstellen, dass wir den Satyr-Langsus-Gürtel nie sehen werden.
Mhm. Ja.
Weil da ja wahrscheinlich vorher abbiegen.
Stimmt.
Und ja, dann ist es ein netter Name, der hier steht, von dem wir wahrscheinlich nichts mehr hören werden. Mal sehen. Aber dann war's das. Das Kapitel 4 vom Buch Fulcrum. Haben wir doch länger drüber geredet, als wir gedacht haben.
Nee, gut, du hast ja mehr aufgeschrieben, als ich gedacht habe.
Okay.
Also passt das schon.
Ja, es waren so ein, zwei Sachen drin, so ein paar Hinweise, wo ich dachte, da können wir nochmal Rückschlüsse auf die letzten Geschehnisse ziehen und dann kommt sowas ja mal ganz gern vor, dass es dann ausufert. Ne?
Ja, ist doch gut. Das ist ja das Spannende, dadurch, dass wir mehr erfahren und mehr Wissen haben, können wir mehr Rückschlüsse ziehen.
Richtig. Ich hoffe mal, ob das auch irgendwann noch ganz schlimm wird, wenn in anderen Büchern dann noch mehr Referenzen drin sind und naja.
Also schlimm ist es ja nur dann, wenn wir uns gar nicht mehr dran erinnern und nur merken, oh, das müssten wir jetzt eigentlich wissen, aber es nicht mehr wissen, dann ist doof. Aber ansonsten, ja, ich hoffe, dass das so kommt.
Dann hoffe ich, dass meine Notizen, die ich hier in Google Docs reinschreibe, mir helfen werden, weil ich kann das komplette Ding durchsuchen.
Okay, du hast gewonnen. Das da kann ich nicht durchsuchen.
Ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht, ob ich das handschriftlich mal machen soll. Ne? Und da habe ich mir gedacht, irgendwann kommen wir an eine Stelle, wo wir uns an die Referenzen nicht mehr erinnern und was in dunklen Bereichen unserer Gehirne stattfinden wird. Und dann werde ich froh sein, wenn ich das irgendwie digital habe, um das zu durchsuchen.
Das stimmt.
Gut, hast du noch etwas zu ergänzen?
Nee, zu dem Kapitel nichts mehr. Nein.
Okay, dann hätte ich gesagt, war's das für heute und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer wahrscheinlich längeren Folge zum Ausgleich zu heute. Habt eine gute Zeit und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, hier bei den Two Cray Nights. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai.